Ich habe schon angekündigt, dass wir heute ein bisschen was hören werden von den Sommerlagern. Einige von uns haben sich bereit erklärt, dass sie dazu etwas erzählen. Ich darf euch bitten, dass ihr nach vorne kommt und wir werden so eine kleine Interviewzeit haben. Gut, ich glaube, alle können euch gut sehen, ihr könnt zurück und aufgehen, dann sieht man euch noch besser. Bernhard, du warst sehr oft bei den Sommerlagern mit dabei. Kannst du allen, die da nie dabei waren, erklären, wie ist denn das so abgelaufen? Was war denn da so los?
Ja, also begonnen hat es einmal, dass in aller Jahresfrühe gellende Pfiff uns aus dem Bett getrieben hat. Dann sind wir alle in den Hof hinaus und mussten unter der Anleitung von Jakob, aber er hat sich gar nicht getraut zu kommen. Oh ja. Diese Turnübungen machen, aber du siehst, das hat nicht viel geholfen. Gell? Und heute zahlen wir viel Geld dafür beim Kieser drehen. Naja, im Anschluss daran hat die Schüsslinge immer so Aufgaben verteilt, die dann zu erledigen waren, also vom Zimmer zusammenräumen über Bad, WC und sonstige Räume, auch in der Küche hatten wir diese zu tun. Und danach uns eigentlich dann zu einem Treffen zusammenzufinden, bei dem Dinge sehr spannend immer die biblischen Berichte uns bringen konnte oder erklärt und erzählt hat. Im Anschluss sind wir noch auf eine Wiese zum Spielen gegangen, Mittagessen, Mittagruhe, am Nachmittag wieder hinaus auf die Wiese. Abend noch einmal so einen kurzen Bericht, beziehungsweise manchmal waren es so Lebensgeschichten von bedeutenden Christen. Ja, und dann war die Nachtruhe. Aber auch da hat es dann so spezielle Sachen gegeben. Einmal waren Wandertage so angesagt, eine Geisternacht hat es gegeben, die ist immer sehr gut angekommen. Nicht immer ganz unverletzt. Ich kann mich erinnern, dass ich einmal an Lust zerstört. Ich weiß nicht, das ist ein Koffer, der vom Kasten herunterfiel. Ja, und das Lagerfeuer war dann noch auch ein, so ein Highlight, zu dem, ja, das war eigentlich immer sehr, sehr schön.
Jan, mir ist erzählt worden von deinem ersten Sommerlager, das du miterlebt hast, dass das doch ein bisschen ein Kulturschock auch für dich war. Magst du dazu ein bisschen was erzählen? Ja.
Also ich muss ein bisschen ausholen, bevor ich dann das zurückkomme. Wir sind 1972 nach Wien gekommen. Mein Vater war schon hier, der hat schon hier gearbeitet. Und dann hat er uns 1972 nach Wien geholt. Wir haben zuerst im 12. Bezirk gewohnt. Später, also circa eineinhalb Jahre, zwei Jahre waren wir im 12. Bezirk und ich sage jetzt Ende 73 oder 74 sind wir dann in den 10. Bezirk übersiedelt, Buchengasse, bin noch immer dort. ja, und 74, also nach in den 10. Bezirk gekommen und dann habe die Volksschule in der Quellenstraße besucht und da habe ich zum ersten Mal dann die Inge kennengelernt im Religionsunterricht, auch bekannt als Schwester Inge. Und so, sie hat uns dann eigentlich hier in die Gnadenkirche eingeladen, zu Kindergottesdienste und auch Kinderkreise, also verschiedene Kreise hat es gegeben. Und dann kam ein Sommerlager und wie gesagt, wir waren erst zwei Jahre in Wien und ich war circa 10 Jahre. Bin ich mit meinem älteren Bruder, mit Jakob, gemeinsam dann das erste Mal in Rechnitz gewesen. Und eigentlich die Fahrt kann ich mich so gar nicht mehr erinnern, aber wie wir dann dort angekommen sind, Koffer in ihr Zimmer, alles eingepackt, ausgepackt und wir sind dann in den Hof rausgegangen und wir haben niemanden gekannt, also die Kinder, alle die anderen waren für uns fremd. Die Sprache war auch noch nicht so sattelfest. Und wir waren im Boot und wir haben uns dann beide gegenseitig angeschaut. Wir sind quasi Tränen gekommen, ich hatte Heimweh. Was machen wir jetzt da eigentlich? Wir kennen niemanden. Was machen wir jetzt? Aber und dann vor allem auch dann das Essen für uns, das Essen war überhaupt ungewohnt. Wurst und so war für uns überhaupt was Fremdes und mein Bruder hat überhaupt verweigert, das zu essen. Aber die Inge war so nett und die hat sich mit den Küchendamen dann ausgemacht. Also die haben sich wirklich um uns sehr gut gekümmert und wir haben dann auch immer etwas Separates bekommen, dass man nicht verhungern. Ja, aber Sommerlager, das hat 3 Jahre gedauert. Drei Wochen. Und mit der Zeit eigentlich, wir haben uns dann sehr schnell daran gewöhnt, Freundschaften geschlossen und ja, ich muss sagen, dann dem Ende zu, war es dann umgekehrt, ich wollte dann gar nicht mehr nach Hause. Es war dann so schön, die Gemeinschaft einfach und das gemeinsame Bibelstunden, was man von der Inge und das Ganze rundherum und Seeschwimmen, Völkerballschlappen, was wir gemacht haben. Und, ja, es war einfach dann zum Schluss, wie gesagt, wollte ich dann gar nicht mehr eigentlich zurück.
Rainer, magst du erzählen, was die Sommerlager so für dich ganz persönlich bedeutet haben?
Na, für mich waren die Bibelstunden in den Sommerlagern der erste Kontakt mit Gott und mit dem Glauben. Und was wir dort gehört haben, ist heute noch auch ein Fundament für mein Leben und für meinen Glauben. Also das war sicher sehr prägend damals. Hier am Vormittag, also hier am Abend, was du gerne vorher schon erzählt hast. Ja. Eine Sache vielleicht. Ja. Ich gestern am Abend eingefallen, da hat es ein System von Gutpunkten und von Schlechtpunkten. Also für, wenn man brav war, wenn man solche Sachen gemacht hat, die Gemeinschaft gut war, gab es einen heftigen Stempel und dann jeder seine Gutpunkte reinbekommen. Allerdings, wenn man schön noch gestört hat, die Nacht nur gestört hat, die Lieblingsruhe gestört hat, so früh aufgestanden ist, gut war da auch, hat es wieder bessere Wissen, sondern schlechten gegeben. Oder gar nicht. Wenn man mitgeturnt hat, dann hat es eben so Schlechtpunkte gegeben.
Moni, gibt es etwas so Highlights oder besondere Erinnerungen für dich?
Ja, also ich meine, es schaut so aus, als wäre das hauptsächlich ein Männerlager.
Deshalb habe ich extra die Moni gebeten, dass sie auch mit dabei vorkommt.
Wir Mädchen waren sehr stark vertreten. Und mir ist es eigentlich, wenn der Can sagt, sein erstes Lager, da war ich auch das erste Mal dort. Ich war halt erst 6 Jahre alt und weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall war es so, dass da wir sehr viel mehr Mädchen waren als Burschen und deswegen wurden wir Kleinen in den Burschentrakt hinunter. Also oben haben die Mädchen gewohnt und unten die Burschen. Und haben wir in dem Zimmer bei den Burschen gewohnt, wir Kleinen, weil wir haben uns dann gegenseitig nicht gestört und dann war eben diese Geisternacht. Und das, ich meine, bei der Geisternacht ist es eigentlich darum gegangen, dass die Burschen Mädel rein und so ist es eigentlich gewesen. Und die Schwester Nia war da total schlau, die hat zu uns, weil wir eben klein waren, damit man nicht draufzahlen, hat sie gesagt, wisst ihr was, wenn die Burschen alle um sind, versteckt euch hier bei denen im Zimmer und dann schreit sie sich. Ja? Und dann habe ich ihn zufällig beim Can ins Bett hineingelegt. Und wir sind dann alle zurückgekommen und haben erzählt, was sie nicht alles Tolles gemacht haben. Und ich habe schon etwas schief gehabt, ne? Aber ich habe das zugenommen, also jetzt muss ich irgendwo mal raus und die Decke hoch und puh, und wir schreien. Also das war wirklich so lustig.
David, du hast dann später auch mitgearbeitet bei den Sommerlagern. Wie war das für dich?
Ja, anders. Anders als Kind, ja, als dann als Bruder
mitgekämpft. Ganz laut, damit alle noch das verstehen.
Ja, es war eine Herausforderung, es war was Neues für mich gewesen, auf der anderen Seite zu sein. Ja, es war aber durch die Schwesänge sehr ermunternd. Oh, ja. Entschuldigung. Ja, was soll ich sagen? Das war sehr aufregend. Und wie ich gesehen habe, wie die Schwesänge wirklich mit voller Kraft und Elan da gearbeitet hat,
das hat einfach mitgerissen und sie hat auch die Angst genommen, dass er jetzt schafft, mit den Kindern irgendwie umzugehen, aber das war eigentlich vom ersten Zeitpunkt an weg, wie weggegangen. Die Sängerin hat dann wirklich mitgerissen.
Nein, ich meine, das kann man glaube ich überhaupt sagen, dass die Inge ein Talent dafür hatte, dass sich eigentlich jeder angenommen gefühlt hat und nicht irgendwo am Rand gestanden ist. Also da haben wir immer darauf geachtet, dass irgendwie alle gleich mit einbezogen worden sind. Und das war sicherlich eine großartige Leistung.
Vielen Dank. Es hat in den, sage ich mal, frühen 80er Jahren in evangelischen Jugendgruppen so einen Hit gegeben, der ist so oft gesungen worden, dass ihn dann manche gar nicht mehr hören konnten. Aber jetzt ist ihm mittlerweile wieder ein bisschen Zeit vergangen. Das ist das Lied Leben im Schatten. Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Und wie schaut das jetzt aus? Darf man die anderen Sommerlager-Teilnehmer auch bitten, dass ihr mit nach vorne kommt und das Lied gemeinsam singt? Ich weiß nicht, habt ihr zusammen gestimmt? Ja, ja, ja. Es ist für... Es ist für diejenigen, die drinnen sitzen, nicht verboten, dass sie auch mitsingen.
Thank you.
Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Hören wir zur Predigt ein Wort aus dem ersten Petrusbrief im zweiten Kapitel. Bitte, wenn wir dazu miteinander aufstehen. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Und so wie neugeborene Kinder habt Verlangen nach der vernünftigen, reinen Milch, damit ihr durch sie wachst zu eurer Rettung. Ihr habt ja geschmeckt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen weggeworfen wurde, aber vor Gott ist er auserwählt und kostbar. So lasst auch ihr euch als lebendige Steine zum geistlichen Haus aufbauen, zur heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Amen. Ich habe schon gesagt bei den Kindern, heute geht es um die Duplosteine. Für die Kinder, wie gesagt, gibt es was Anspruchsvolleres. Aber es sind nicht nur die Duplosteine. Die drei Punkte meiner Predigt heute sind einerseits die Milch, die Steine und dann die Kerzen. Und ich hoffe, ich kann deutlich machen, was das mit dem zu tun hat, was wir vorhin gehört haben. Ich beginne mit der Milch. Petrus sagt uns da, schau dir einmal kleine Kinder an. Schau dir neugeborene Kinder an. Die haben ein ganz natürliches Verlangen nach Milch. Sobald sie das einmal geschmeckt haben, wollen sie mehr. Und jetzt sagt er, ihr habt alle geschmeckt, dass der Herr freundlich ist. Und das Natürlichste, das Gesündeste ist, dass sich da in uns ein Verlangen regt. Ich will mehr davon haben. Ich brauche das immer wieder. Denn ich habe ja schon einmal etwas geschmeckt davon, dass der Herr freundlich ist. Und jetzt wäre es sicher spannend, nur wir haben nicht die Zeit dazu, von jeder von uns zu hören, wo wir da Berührungspunkte gehabt haben. Wo wir etwas gespürt, geschmeckt davon haben, dass Gott es gut mit uns meint. Dass Gott, der Herr, freundlich ist. Für viele hier waren das wahrscheinlich die Sommerlager. Einerseits eine tolle Gemeinschaft, ein tolles Miteinander, die vielen Erlebnisse, aber in dem Ganzen auch dieses Bewusstsein, Gott ist da. Und Gott meint es gut mit mir. Und jetzt sagt Petrus in der Erinnerung daran, du bist ja auf den Geschmack gekommen, jetzt gib einfach diesen Drang in dir nach, dass du mehr haben willst. Das ist ganz, ganz wichtig. Petrus argumentiert dann nicht mit dem schlechten Gewissen. Er sagt nicht, du solltest ja mehr in der Bibel lesen. Du solltest ja mehr Gemeinschaft suchen, sondern du hast ja geschmeckt, dass der Herr freundlich ist. Und deshalb such Gott. Deshalb nimm dir deine Bibel zur Hand. Deshalb such die Gemeinschaft anderer. Und Petrus vergleicht das mit der vernünftigen, lauteren, also mit der vernünftigen, reinen Milch. Das ist etwas, das lässt dich innerlich wachsen. Das lässt dich innerlich wachsen hin zur Rettung. Und das war schon mein erster Punkt. Es ist mir heute einfach ganz wichtig, dass dieses Verlangen in uns wieder ganz neu geweckt wird. Und vielleicht ist dieser heutige Sonntag für manche ein Anlass, ganz neu zum Leben zu greifen, ganz neu Gott zu suchen. Mein zweiter Punkt, die Duplosteine. Petrus sagt, zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, den die Menschen als wertlos weggeworfen haben. Er schildert hier folgende Situation. Nehmen wir an, da ist eine Baustelle und viele Bauhandwerker dabei. Und Sie sehen einen Stein, natürlich was anderes als den. Schauen sich diesen Stein an und sagt, den können wir nicht brauchen, weg damit. Und Petrus sagt, genau das ist geschehen mit Jesus. Die religiösen Führer damals haben Jesus gesehen und gesagt, den können wir nicht brauchen, weg damit. Und er ist gekreuzigt worden. Er ist verworfen worden, weggeworfen, als wertlos weggeworfen worden von den Bauleuten. Aber, so heißt es in der Bibel, genau dieser Stein ist zum Grundstein geworden. Genau dieser Stein ist zur Basis für viele geworden, denn Jesus ist auferstanden, erlebt. Und auf ihn bauen wir unser Leben. Er ist der, der uns trägt durch Höhen und Tiefen hindurch, der Fels, der nicht wankt. Und nicht nur jeder Einzelne baut sein Leben drauf, jeder Einzelne, der an Christus glaubt, sondern er ist auch die Grundlage unserer Gemeinschaft. Die Grundlage von Gemeinde. Und dazu möchte ich noch kurz etwas sagen. Jesus war eigentlich der Einzige, an dem nichts zum Aussetzen war. Der vollkommene Sohn Gottes. Und ausgerechnet der wird von den Bauleuten, Sie verstehen, was ich damit meine, als wertlos weggeworfen. Nur interessanterweise, vielleicht ist das gerade auch ein Grund, warum sich Jesus so hingezogen fühlt zu Menschen, die am Rand stehen. Zu Menschen, die von anderen als wertlos abgeschrieben werden, genau zu diesen zieht es Jesus hin. Das beginnt schon damit, wenn man sich anschaut, was Jesus für Jünger gehabt hat. Bei den Jüngern von Jesus war zum Beispiel der Petrus dabei. Der Petrus war ein junger Mann, der das Herz auf der Zunge gehabt hat, der sehr spontan war, aber nicht immer hundertprozentig verlässlich war. Wir wissen, Verleugnung etc. Oder einer der anderen Jünger von Jesus, der Thomas, war eigentlich ein Eigenbrötler und hat einen leichten Hang zum Depressiven gehabt. Und es kommt noch schlimmer. Einer der Jünger von Jesus war ein Zöllner, der Levi, also jemand, der mit den römischen Besatzern gemeinsame Sache gemacht hat. Man würde heute sagen, ein sehr korrupter Geschäftsmann. Und ein anderer war ein Zelot, das war eine terroristische Vereinigung. Und da war er mit dabei. Das heißt, wir haben einerseits einen korrupten Geschäftsmann, andererseits ein Mitglied einer terroristischen Vereinigung. Beides sind nicht unbedingt gute Punkte im Lebenslauf für eine kirchliche Karriere. Und ausgerechnet solche Leute sucht sich Jesus aus. Und ausgerechnet mit solchen Leuten stellt Jesus letztlich die Welt auf den Kopf. Und ich denke, das ist so wichtig, dass wir uns das immer wieder klar machen. Der lebendige, auferstandene Jesus ist mitten unter uns und er wendet sich gerade Leuten zu, die abgeschrieben sind, die vielleicht sogar von anderen schon aufgegeben worden sind, und mit denen baut er Gemeinde. Und natürlich auch mit allen anderen eher angepassten Leuten auch. Aber es ist so wichtig, dass uns das klar ist, wie weit der Horizont von Jesus ist. Wie weit Jesus in die Menge hineinschaut. Und wie Jesus keinen ausgrenzt. Und das bildet die Grundlage von Gemeinde. Gemeinde ist nicht in erster Linie deshalb schön, weil wir alle so toll sind. Gemeinde ist deshalb schön, weil Jesus so toll ist. Und ich glaube, in gewisser Weise hat das die Schwester Inge auch ein bisschen, ich sage es jetzt einmal, ein bisschen abgebildet. Da war ein bunter Haufen von Kindern, aber sie hat in ihrer Person etwas ausgestrahlt, wodurch eine Gemeinschaft entstanden ist. Und ich denke, das hat sie sich von Jesus abgeschaut. Das war etwas, eine Gabe auch, die er Gott ganz bewusst gegeben hat. Und jetzt sagt uns Petrus, lasst euch aufbauen als lebendige Steine zu einem Haus. Hier, die Steine, die sind noch lose nebeneinander. Und wenn wir zusammenkommen, wenn wir miteinander reden, uns immer und immer wieder treffen, da beginnt plötzlich etwas zusammenzuwachsen. Und Beziehungen wachsen, Beziehungen, die tragen auch durch schwierige Zeiten hindurch. Und wir werden aus einzelnen Steinen zu einem lebendigen geistlichen Haus. Das ist Gemeinde. So hat sich Jesus Gemeinde vorgestellt. Und Petrus sagt jetzt noch eines dazu. Es gibt Haltungen bei uns, die Gemeinschaft zerstören. Er sagt, legt ab alle Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid und üble Nachrede. Legt das ab, und es fallen uns wahrscheinlich noch mehr Haltungen ein, die Gemeinschaft letztlich zerstören. Wenn wir hier jetzt zusammen sind, sind wir in Gottes Gegenwart, in Gottes liebevollem Licht. Und da passiert es immer wieder, dass Gott ganz liebevoll auf solche Haltungen bei uns drauf scheint. Und uns sagt, leg das ab. Leg das ab, bring das zu Jesus ans Kreuz. Denn dazu hat Jesus sein Leben gelassen, damit wir diese Dinge loswerden. Es geht nicht darum, dass wir diese Haltungen jetzt in uns niederdrücken, in uns bekämpfen, sondern es geht darum, dass wir sie vor Gott hinbringen, aussprechen, bekennen, ihn um Vergebung bitten und ganz neu seine Reinheit empfangen. Genau dazu ist Jesus gekommen. Genau dazu ist Jesus an einem Kreuz gestorben. Und ich bin beim dritten Punkt, bei den Kerzen. Licht, vor allem Kerzenlicht, ist etwas zum Weitergeben. Und es hat etwas, ja, wenn man von einer Kerze das Licht weitergibt. Und das meint Petrus, wenn er davon schreibt, ihr seid Priester. Gemeint ist jetzt nicht, dass wir alle mit einem Talar herumrennen oder mit einem Priestergewand und besonders heilig ausschauen, sondern gemeint ist das, Gott hat sich etwas gedacht bei unserem Leben. Gott hat sich bei deinem Leben gedacht, dass es einen Unterschied macht für andere. Gott hat sich bei deinem Leben gedacht, dass du etwas weitergibst von dem Licht, das er dir gegeben hat. Dass durch dich andere Menschen berührt werden von Gottes Liebe. Dass durch dich andere Menschen angezündet werden mit Gottes guter Botschaft. Und dass Gottes Kraft, Gottes Liebe durch dich andere Menschen erreicht. Das heißt, dass wir Priester sind. Und das beginnt zunächst einmal mit unserer ganz persönlichen Beziehung zu Gott. Die erste Aufgabe von einem Priester ist, dass er die Not anderer Menschen zu Gott bringt. Sprich, dass er oder sie für andere Menschen betet. Und ich möchte euch sehr viel Mut dazu machen, das immer und immer wieder zu tun. Wir ahnen nicht, wie viel wir damit bewirken, indem wir schlicht und einfach die Not anderer Menschen vor Gott bringen. Nicht indem wir sie verurteilen, nicht indem wir auf sie zeigen, sondern indem wir einfach sagen, Gott, berühr du ihn, berühr du sie, hilf du ihm da und dort genau weiter. Und sowas ist auch ganz hilfreich, wenn man das nicht alleine tun muss, sondern in der Gemeinschaft. Deshalb haben Kleingruppen sowas Besonderes an sich, wo man füreinander beten kann, auch für andere Menschen beten kann, sammeln kann, wer hat eine Not, welche Not können wir vor Gott hinbringen. Das ist aber nicht alles, was das Priestersein betrifft. Als Priester gebe ich auch etwas weiter an andere. Petrus sagt, ihr seid das auserwählte Geschlecht, die heilige Priesterschaft, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein heiliges Licht. Das heißt, wir sollen verkündigen die Wohltaten dessen, der uns berufen hat, die Wohltaten von Gott. Und das hat jetzt zwei Seiten, eine objektive Seite und eine subjektive Seite. Die objektive Seite meint einfach, dass wir das weitergeben, was Jesus getan hat. Das weitergeben, was wir in der Bibel finden, dass Jesus aus Liebe zu uns Mensch geworden ist. Dass er sein Leben für uns gelassen hat am Kreuz. Dass er auferstanden ist. Dass er uns vergibt. Aber das ist nicht alles. Das Ganze hat auch eine subjektive Seite. Dass ich erzählen kann, was bedeutet das für mich? Wo hat Gott mich ganz persönlich berührt und mich verändert? Und da gibt es jetzt sicher Dinge, die sind so persönlich, dass ich sie vielleicht nicht überall erzähle. Und das ist ganz in Ordnung. Aber ich möchte Ihnen Mut machen, überlegen Sie, überlegt, was von dem, was ich mit Gott erlebt habe, kann ich ohne weiteres auch anderen erzählen? Was von dem kann ich jemandem erzählen, wenn ich irgendwie mit ihm oder ihr zum Reden komme über den Glauben? Und das müssen jetzt nicht die sensationellen Geschichten sein. Wir ahnen nicht, was wir bewirken können, indem wir etwas ganz Schlichtes, aber Authentisches, was wir erlebt haben, jemandem anderen erzählen. Wie gesagt, überlegen Sie sich das. Gehen Sie Ihr Leben durch. Wo habe ich Erfahrungen mit Gott gemacht, die ich anderen Menschen weitergeben kann? Und damit bin ich beim Schluss. Die Milch. Ihr habt ja geschmeckt, dass der Herr freundlich ist und deshalb gibt diesen Drang nach. Die Steine, komm zu dem lebendigen Stein, lass dich aufbauen und schließlich das Licht. Du bist Priester. Es kann sein, dass jetzt nicht alle drei Punkte für Sie heute absolut dran sind, aber vielleicht einer oder zwei. Und da bitte ich Sie, nehmen Sie sich das mit. Nehmen Sie sich das mit und versuchen Sie es umzusetzen in der kommenden Woche und insgesamt in Zukunft. Und dazu lade ich uns ein, dass wir ganz kurz noch vor Gott stehen werden und miteinander beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du da bist. Danke, dass du der lebendige Stein bist, der uns trägt. Und jetzt bitten wir dich, komm in der Kraft deines Heiligen Geistes und weck in uns ganz neu dieses Verlangen nach dir, nach deinem Wort, nach Milch. Komm und rüste du uns aus, dass wir Priester sind. Menschen, die die Not anderer vor dich hinbringen und die anderen dein Licht weitergeben. Und wir danken dir dafür.